Familienalbum, der Musikpodcast. Das sind Christoph, der Analytiker,
Andreas, der Oldie
und Sebastian, der Musiker.
Und wir begrüßen euch zu unserer Folge 4. Präsentiert werden wir wie immer von meinmusikpodcast.de. Und ja, lass uns doch einfach mal direkt loslegen, oder? Mit der altbekannten Frage, die sich am Anfang jeder Woche stellt. Wie war so das Hörerlebnis in den letzten Tagen und Stunden für euch?
Weniger intensiv als die letzte Folge, muss ich auf jeden Fall sagen. Aber insgesamt trotzdem wieder spannend, interessant und halt teilweise auch Sachen, die man vorher nicht auf dem Schirm hatte und halt, wo man einfach Neues entdeckt hat.
Die meiste Zeit habe ich verwandt, um die Hausaufgabe fürs nächste Mal rauszusuchen. Aber ja, Hausaufgabe hat mir gefallen, war gut, spannend, wie immer.
Ja, habe ich auch so empfunden. Also es war jetzt nicht unbedingt die spektakulärste Woche, würde ich sagen. Aber ich denke, da werden wir dann gleich mal im Einzelnen drauf eingehen, ganz sicher nochmal ja, an der einen oder anderen Ecke feststellen, wo ein bisschen mehr Spannung drin war, wo vielleicht ein bisschen weniger Spannung drin war. Da würde ich sagen, gehen wir einfach mal direkt rein ans Eingemachte. Beginnen wollen wir mit der Überraschung der letzten Woche. Ein Album, was schon ein paar Tage auf dem Buckel hat. Papa, du darfst.
Vielen Dank. Ja, ich habe geklaut. Aber ich glaube, die folgenden Worte beschreiben genau, was man da hören kann bei Poets of the Fall. Drei Welten prallen aufeinander, als sich Rocksänger Mark, Jazzgitarrist Olli und Industrial Trance Keyboarder Captain treffen, zerspringen in tausend Stücke und aus den Scherben entsteht das Universum der Poets of the Fall. Also das ist wirklich eine Gruppe, die aus Musikern besteht, die aus ganz verschiedenen Richtungen kommen. Ist eine finnische Band, ist tatsächlich im Jahr 2003 gegründet worden und bekannt geworden durch, wie so oft bei manchen Bands, durch ein PC-Spiel, also ein Soundtrack zum PC-Spiel Max Payne 2 und dem Song Late Goodbye. Sänger Marco verkaufte alles, was Geld brachte und ist 2003 in den Keller seiner Freunde gezogen, hat also seine Wohnung und alles aufgegeben. Das Studio war dann im Wohnzimmer des Keyboarders Captain und das Büro im alten Auto vom Gitarrist Olli. So begann das mit Poets of the Fall. Man muss dazu sagen, dass tatsächlich diese Bekanntheit durch Max Payne und den Song daraus Poets of the Fall ziemlich auf die Beine geholfen hat. Da gab es auch viele Preise im eher nordischen Raum. Danach haben sie noch mehrere Alben veröffentlicht, aber lang nicht mit dem Erfolg. Ist eine Band, die im Bereich des Nordens, des hohen Nordens, also gerade in Finnland, stark gehört wird, aber so richtig den Durchbruch in Europa nicht geschafft hat. Ich finde es schade, aber ich bin auch überzeugt, dass von Poets of the Fall noch mehr zu hören sein wird. Wie ging's euch damit? Ihr kanntet die Band, glaube ich, gar nicht.
Nee. Also erstmal muss ich mich noch dafür entschuldigen, dass ich bei der Einleitung verpasst habe, den Übergang von hat schon ein paar Tage auf den Buckel zu Papa, da habe ich einliegen lassen.
Ich bin Kummer gewohnt.
Also das Album war gut zu hören. Ich fand es war ein absolut solides Album, hat mich jetzt nicht aus den Socken gerissen, aber insgesamt wirklich ein schönes, passendes Album, was man auf jeden Fall gut hören kann.
Ja, genau, mir geht's ähnlich. Irgendwas hat mir gefehlt, um zu sagen, es ist ein Album, wo ich unbedingt jetzt nochmal immer wieder hören will. Jetzt im Vergleich zu zum Beispiel der ersten Hausaufgabe, die von Papa kam, den Circa Waves, da war das direkt ein ganz anderes Gefühl. Also es ist gute Musik, aber es hat irgendwas, ich kann nicht beschreiben, was es war, aber es hat was gefehlt, um zu sagen, es ist überragend und ich würde es mir ganz oft anhören und habe es auch dementsprechend so 2-3 Mal mir angehört, aber dann habe ich auch gedacht, ja, reicht dann auch, weil eben auch nichts so Besonderes war irgendwie in dem Album, wo ich jetzt gesagt hätte, da muss man besonders, oder das kann man besonders herausheben. Es ist einfach so stabile Radiomusik teilweise auch, würde ich sagen. Und im ersten Moment, als ich gelesen habe, vielleicht war es aber auch, weil ich gelesen habe, dass sie finnisch sind, habe ich auch direkt eine Verknüpfung zu Sunrise Avenue hergestellt. Weil also, ich weiß nicht, ob es ist, wie die Finnen singen oder was, oder irgendwelche die englischen Wörter betonen oder so, aber auch so von der Stimmlage her, teilweise könnte man, glaube ich, die Sänger eins zu eins austauschen und es wird funktionieren.
Also absolut, Marco, der Sänger Marco hat absolut die Stimme wie wie eigentlich viele finnische Bands, muss man ganz schön, also wenn Männer singen. Es gibt ja auch ein paar gute Bands, die Frauen als Sängerinnen haben. Vielleicht kommt sowas auch mal. aber tatsächlich, ja, Anleihe an Fifth Avenue ist völlig klar und das ist auch nicht zu unterdrücken an der Stelle. Ich finde es ganz spannend, dass es drei Titel gibt, die mit sehr gitarrenlastigen beginnen, oder wie sagt man, mit ersten Sequenzen beginnen, die tatsächlich, wenn man die auch kurz hintereinander, den Spaß habe ich mir gemacht, Nummer 6 Day, Nummer 7 Seek You Out und Nummer 8 Shallow, da muss man mal wirklich die ersten 3-4 Sekunden ganz schnell im Wechsel hintereinander anhören. Klingt wie ein klassisches Gitarrenkonzert. Und ich finde es spannend, wie die Band tatsächlich es schafft, ganz ruhige Singer-Songwriter-Elemente dann doch in, ich will nicht sagen monumentale Pop-Songs, aber doch sehr gewichtige Pop-Sounds dann umzuwandeln. Und natürlich sehr gitarrenlastig, müsste dir gut gefallen.
Ja, hat es auch auf jeden Fall. Also da so gerade diese vielen Gitarrenparts, zum Beispiel jetzt direkt beim ersten Song, da hat die Gitarre so einen schönen Delay-Effekt im Hintergrund und spielt da die ganze Zeit mit. Das hat mir gut gefallen, habe ich hier aufgeschrieben. Und auch ansonsten sind ja viele auch ja teilweise sogar härtere Gitarren mit dabei, die da in den Liedern mit drin sind. Von daher in dem aus dem Blickwinkel ein schönes Album mit vielen verschiedenen Gitarrensounds, ob akustisch oder elektrisch.
Auch da viel Wiedererkennungswert, gerade beim ersten Titel Lift. Das Solo, das Gitarrensolo, Augen zu und Eddie Van Halen. Also das ist wirklich genau die Richtung, die Eddie auch immer in seinen Solos rüberbringt. Fand ich total spannend. Gitarrenpop habe ich mir tatsächlich bei Lift auch notiert. Der erste Titel ist sehr gitarrelastig und sehr poplastig und von daher ist der Begriff Gitarrepop an der Stelle ganz gut angebracht. Bei Late Goodbye, der dritte Song, der aus diesem Max Payne auch oder wieder Klang gefunden hat, da habe ich mir notiert, nordischer Einschlag gut zu hören. Also da ist diese Art der Musik, die speziell jetzt auch die Finnen mit ihren Bands so ein bisschen verkörpern. Also ich kann es nicht beschreiben, was es ist, aber das macht's aus.
Das klang für mich aber auch so, also bei diesem dritten Lied, das klang für mich extrem nach so 2000er Musik. Einfach, das hat so ein bisschen so leicht verstaubt, so ein bisschen angestaubt. Man hört so, dass es so ein bisschen nicht so ganz das Aktuelle vielleicht ist, aber hat mir irgendwie auch ein angenehmes Gefühl gegeben, das zu hören. So, was mich bei dem Lied, was ich mir da als Referenzen aufgeschrieben habe, an was es mich auch erinnert hat, vielleicht auch aus diesem frühen 2000er-Bereich, an Tobias Regner, den Deutschland sucht den
Superstar-Sieger. Das ist vielleicht die Assoziation, die ich die ganze Zeit gesucht habe, weil dann irgendwas hat es mich erinnert und ich glaube, das ist es. Ohne Witz.
Und noch eine Assoziation, die ich auch genau bei dem Lied das erste Mal hatte und dann übers Album immer wieder. Das klingt wie Bülent Ceylan bei The Masked Singer. Also wirklich, manchmal waren da so Elemente dabei, wo ich gedacht habe, huch, das erinnert mich extrem an das, was der da gemacht hat. Oder wir haben ja dann auch nochmal bei dem Comedy-Programm gesehen, wo er dann hinterher auch nochmal so ein paar Lieder gesungen hat. Und dem seine Gesangsstimme klingt da doch ganz ähnlich wie das, was wir da jetzt auf dem Album gehört haben.
Der Aufreger für mich, ganz klar bei Titel Nummer 5, 3 AM, diese verdammte Kopfstimme, also wie man auf die Idee kommt, es gibt ja Sänger, die das gut beherrschen. Ich will dem Mann nicht zu nahe treten, aber hör auf mit der Kopfstimme, das ist an 2-3 Stellen auch bei anderen Titeln zu hören. Sowas muss kraftvoll rüberkommen und nicht so gedrückt. Und also ich kann es nicht, vielleicht ist es ja total fies, wenn man als Nichtsänger das behauptet, aber ich finde, an der Stelle hat es mich richtig aufgeregt. Bei diesem Seek You Out, Titel Nummer 7, auch wieder verunglückte Kopfstimme. Und da fand ich ganz spannend, Myself singt er in Myself. Also muss man sich anhören, das ist, man merkt, das ist dann kein nativ sprechender Englischkenner an der Stelle.
Ja, aber das ist mir auch aufgefallen mit dieser Kopfstimme, dass die manchmal nicht so irgendwie auch selbstbewusst oder so rüberkommt, sondern halt so, ja okay, er macht's halt, aber so der Rest der Band hat ihn dazu gezwungen, als müsste er das machen, so, weil es halt irgendwie...
Das klang aber auch so ein bisschen nach Stefan Raab oder auch wieder Masked Singer, das Faultier.
Da bin ich jetzt drin, oder? In dem Thema.
Bei 3 AM habt ihr da eine Assoziation, wo das Lied zum Beispiel, ich habe ja gern so, wo das im Hintergrund laufen könnte oder was, aber was würdet ihr euch da vorstellen, wenn ihr das Lied hört?
Eine Bar und Country Style.
Ja, okay. Ich habe sonniger Country Pop und klingt sehr finnisch. Sehr ruhig und finnisch zu Beginn habe ich aufgeschrieben.
Ich habe so eine Teenager-Liebesgeschichte, die ich da sehe im Video oder so, die da kommt. Das ist so ein richtiges Hintergrundlied für so einen, keine Ahnung, Teenager-Highschool-Film oder so, wo das, wo so eine Liebesgeschichte sich aufbaut und das Lied dann im Hintergrund läuft. Das als kleine Assoziation.
Don't Mess With Me, härtere Nummer, super spannende Bridge zwischendrin. Und eine Textzeile, übersetzt in Deutsch, die da lautet, leg dich nicht mit mir an, aber mach mir nicht wirklich Angst. Entweder falsch übersetzt oder das wäre ja Negation der Negation, keine Ahnung. Also da bin ich ja ganz mitgekommen. Aber härtere Nummer hat mir an der Stelle dann, stehe ja ein bisschen mehr auf so Geschichte, ganz gut gefallen.
Habt ihr bei Lied 8, bei Shallow, eine Ähnlichkeit zu einer anderen Band entdeckt?
Samu Haber, Sunrise Avenue.
Genau, vom Singen her, aber von der Gitarre her habe ich noch eine zweite Assoziation mit einer Band, die wir hier auch schon mal besprochen haben.
Mask Singer wahrscheinlich.
Nee, nee. Und zwar mit U2. Von der Gitarre her hat es so ein bisschen diesen U2-Hintergrund Sound. Also mal mit dem Hintergedanken anhören und da kann man vielleicht Parallelen sehen.
Okay. Ich bin froh, dass das Wasser so flach ist, wenn der Fluss so kalt läuft. So viel zu diesem Titel.
Schön. Ich fand es auch, erst habe ich gedacht, vom Titel her hat es mich direkt an das hier Lady Gaga und Bradley Cooper Lied erinnert. Mhm. Und dann haben sie am Schluss aber tatsächlich auch dieses Schalalalala, was man auch aus dem Lied kennt, gemacht. Also anscheinend bieten sich Lieder mit dem Titel dazu an, das dann auch mit dem Wortspiel, sage ich mal, irgendwo unterzubringen dann.
Bei Everything Fades Nummer 9 habe ich mich in den ersten 10 Sekunden nicht getraut zu atmen. Ich habe es mit Kopfhörer gehört. Das ist so ruhig und still, der Anfang, dass ich tatsächlich Luft anhalten musste, weil sonst hätte ich mich atmen hören. Also ich fand das sehr meditativ, aber nur 10 Sekunden. Dann wird es nämlich typisch wieder und fand es einen tollen Wechsel von ruhig zu kraftvoll. Und Everything Fades, ich fand, da ist überhaupt nichts verblasst an dem Lied, sondern das ist tatsächlich auf der Spannungskurve geblieben. Im krassen Gegenteil, der nächste Titel, Someone Special, total aus meiner Sicht kitschig, fehlt der Pep und mein berühmtes Weg damit, das kann runter von der Platte.
Für mich die letzten drei Lieder, also da fängt es für mich an, wie du eben gesagt hast, bei Someone Special, dann aber auch Illusion and Dream und Sleep, für mich klingt das so ein bisschen, als hätten sie da am Ende nochmal so ein kleines Musical angebaut ans Album. Und die letzten drei Lieder sind alle so ein bisschen so Musical-esque, so Oper-esque, so ein bisschen überzeichnet und ja, passt für mich dann gar nicht so richtig zu dem Rest vom Album und letztendlich hätte für mich dann auch nach 9 Liedern Schluss sein können, dann hätte ich vielleicht sogar noch ein bisschen besser in Erinnerung gehabt.
Wobei bei 11 Illusion and Dream, das ist schon richtig, was du sagst, kann man also gar nicht wegdiskutieren, aber dieses Spannungsfeld zwischen Gitarre und Band und Orchester finde ich hochinteressant und auch gut ausgearbeitet. Aber stimmt schon, das reiht sich in diese Trilogie zum Schluss ein. Bei Sleep dachte ich, oh Mensch, mal ein Beginn ohne Gitarre, das ist ja interessant. Dann bin ich aber schier eingeschlafen, dann auch der Titel, also Schlafzucker, lass deine Träume herein, das hat er alles gesagt und von daher... Ich habe dann auch mehrfach auf Skip gedrückt und war ganz schnell fertig mit Nummer 12. Gut, wen drängt es noch zu Informationen, die Zuhörer brauchen an der Stelle?
Ich glaube.
Alles geschwätzt.
Das war's, oder?
Woher kommt der Name Poets of the Fall? Wer will's?
Nee, ich kann sein, dass ich es gelesen habe, aber es war jetzt nicht mir zumindest so einprägsam, dass ich es noch wüsste.
Nee, also spekulativ.
Achtung.
Vielleicht im Herbst gegründet.
Und
dann gedichtet. Keine Ahnung,
oder was?
Keine Ahnung.
Ja, fast. Also die Idee ist, dass zwei Gegensätze ein Ganzes bilden. Das eine gäbe es nicht ohne das andere. Und der Dichter stellt dabei die positive Seite und Fall Herbst die negative Seite dar. Also so hat es ein Teil der Band dann im Interview auch wiedergegeben.
Okay.
Ja, kann man glauben, muss man nicht glauben. Sebastian, wie sieht's aus? Was ist dein Favorit?
Und zwar das Lied Nummer 4, Don't Mess With Me, weil, ja, das hat mir am besten gefallen, diese härtere Gangart und dann dieses ja, im Refrain, wo er dieses Don't immer dreimal singt und beim dritten Mal nochmal so ein bisschen gesteigert und so. Das hat mir ganz gut gefallen und deswegen packe ich das auf die Favoritenliste.
Das habt ihr jetzt beide positiv erwähnt. Ich habe mir da einfach nur so einen Satz aufgeschrieben. Einfach langweilig, schwungvoll auf einem Level. Also ich fand, das hat mich gar nicht so gekickt, aber ihr fandet es beide gut, also doch manchmal die Geschmäcker sehr unterschiedlich.
Überleg dir, mit wem du dich jetzt gerade anlegst.
Und auf der Ebene unterschiedliche Meinungen habe ich auch meinen Lieblingssong ausgewählt, habe ich schon rausgehört, dass der hier in der Runde gar nicht so beliebt war. Für mich war es nämlich 3 AM, der so ein bisschen dieses Country-Poppige, yeah, auch mit der Kopfstimme hatte. Und da bin ich wohl alleine damit, aber für mich war das mein Lieblingssong. Gut. Kommt auf die Playlist.
Beim nächsten Mal bitte mit Hut und Cowboy. Ja. Okay, war ja fast zu hören. Wie immer, zwei Favoriten, Everything Fades oder Don't Mess With Me. Und am Ende des Tages, Don't Mess With Me. Auch bei mir, das erste Mal, glaube ich, dass mal
Doppelung,
nur zwei. Ja. Wow. Sollen wir dann tatsächlich Everything Fades als meinen zweiten Favorit, damit es für die Playlist interessanter wird?
Klar, können wir machen, oder?
Dann wer ist dagegen? Keiner? Okay.
Kommt auf die Playlist.
Eins haben wir vergessen, der Name des Bassspielers, Janni Snellmann. Also, schnelle Finger ist da mit Sicherheit nur bei manchen Titeln der Fall. Also zum Beispiel bei Don't Mess With Me, Christoph. Ja, schön, super, prima.
Dann haben wir den Haken in das erste Album gemacht und kommen direkt zum zweiten. Da geht es nämlich dann um den Klassiker und der kommt von mir.
Er war ein Nationalheld, ein Vorbild, der Kapitän, der Südafrika vereinen sollte. Doch dann verkaufte er den Sport für eine Lederjacke. Hansi Cronje, gefeierter Cricketstar, ein Mann wie Franz Beckenbauer nur in Südafrika und dann gestürzt wie ein Betrüger. Spielmanipulation, Wettmafia, ein tödlicher Flugzeugabsturz. Unfall oder Mord? Tatort Sport, die neue Episode. Hansi Cronje verriet den Sport für eine Lederjacke. Jetzt hören, überall, wo es Podcasts gibt.
Aus dem Jahre 2005 in Finnland, wo wir eben waren mit Poets of the Fall, gehen wir jetzt 14 Jahre weiter in die Vergangenheit. Ein Jahr vor meiner Geburt, 1991 in den USA, gab es die Band Pearl Jam, die ihr erstes Album veröffentlichte mit dem Namen Ten. Und das ist jetzt unser nächstes Thema. Das ist der Klassiker und ja, man kann durchaus auch sagen, das ist eine Legende. Also Pearl Jam bis heute natürlich eine Band mit einem absoluten Legendenstatus und das war das erste Album, eins der nach wie vor auch noch beliebtesten Alben der Band und ja, ist einfach wirklich ein ikonisches Album, für die, was auch für die Band bis heute noch steht. Wie war euer Erlebnis damit?
Pearl Jam hat mit der Geburt von Christoph ein Jahr später nichts zu tun, kann ich definitiv bestätigen. War nicht die Musik, die ich zu der Zeit konsumiert habe.
War das ein Thema damals in Deutschland so?
Pearl Jam, für mich nicht. Vielleicht habe ich die falschen Dinge gehört, aber ich war schon immer ein bisschen seltsam. Es ging mir ähnlich wie bei, jetzt wird es wahrscheinlich Buhrufe geben, ich höre sie aber nicht. Bei YouTube, Pearl Jam, den Namen schon oft gehört, mir hätte ich Titel vorspielen können, ich wüsste nicht, was von denen ist, von daher ist das erste Mal mit beschäftigt. Ja, man muss sich reinhören, man muss es zulassen. Ich habe mir dann den Spaß gemacht, aktuelle Veröffentlichungen von Pearl Jam mir mal anzuhören. Ja, die sind echt noch aktuell, war mir gar nicht so bewusst und sogar hörenswert, also da kann man tatsächlich auch mal neue Dinge hören und die haben ihre Identität an der Stelle nicht verloren. Also insoweit, ja, gute Geschichte.
Ja, bei mir war es ähnlich. Pearl Jam natürlich ein Begriff gewesen so. Und dann beim Hören auch erstaunlicherweise irgendwie bei zwei, drei Liedern gedacht, so irgendwoher kenne ich es. Ich kann immer noch nicht sagen, woher. Ich habe auch gesucht, ich habe gedacht zum Beispiel beim Spiel Rockband oder Guitar Hero oder so, dass sie da irgendwo dabei waren, aber ich konnte da nichts zu finden. Aber ja, insgesamt auf jeden Fall eine sehr gut hörbare Platte. Und ja, wäre jetzt auch nicht sowas, wo ich jetzt in meinen täglichen Hör, in meine tägliche Hör-Playlist packen würde, aber auf jeden Fall das von den Alben in dieser Folge besprochene am besten, was mir am besten gefallen hat. Was für ein schöner Satz.
Ja, stilistisch sind sie da natürlich auch ganz extrem im Grunge unterwegs, was ja für die Stadt Seattle, wo sie herkommen, auch so ein bisschen, das ist auch so die Wiege des Grunge und ein Stück weit auch bis heute noch so die Wiege des Rock. Da sind viele, viele Bands, die aus dieser Seattle-Area kommen.
Nirvana, Soundgarden, Alice in Chains.
Sehr gut.
Gibt's alle nicht mehr.
Ja, aber das war damals, glaube ich, auch schon so eine Zeit, wo da Anfang der 90er einige Bands dann auch entstanden sind und auch dann ziemlich groß geworden sind. Und ja, wie du schon gesagt hast, die sind bis heute aktiv und sind bis heute groß. Also gibt kein Festival, wo die auftauchen, wo sie nicht der absolute Nummer-1-Headliner sind. Und die spielen ja auch noch regelmäßig dann und sind auch immer mal wieder in Europa.
Und waren aber damals gar nicht so beliebt bei ihren Seattle-Kollegen. Kurt Cobain, der Grand-Seigneur des Grunge. Originalzitat, nach dem ersten Ten-Durchlauf, den er gehört hat, muss er den Spruch gemacht haben, Pearl Jam ist die größte Hure von Babylon, die ganze Scheiß-Solos, diese überholte Ästhetik. Also entweder hat er genug Indus gehabt oder es war wirklich seine Meinung. Also da war anscheinend zwischen diesen Seattle-Bands auch große Unstimmigkeit beziehungsweise auch Stutenbissigkeit. Wer räumt ab? Bei Nirvana war es, glaube ich, klar. Also an die ist niemand rangekommen.
Ja, natürlich ein ganz, ganz anderes. Kann man natürlich auch nicht vergleichen. So. Auch wenn man jetzt Kurt Cobain hat man natürlich immer als jungen Menschen im Kopf so. Und wenn man jetzt Pearl Jam dagegen sieht, die sind halt heute gut 30 Jahre älter. Und klar, heute wäre Kurt Cobain nämlich auch in dem Alter, in dem jetzt ein Eddie Vedder ist. Und wäre natürlich auch schön gewesen, die heute nochmal so ein bisschen im Duell zu sehen. Sowohl musikalisch als auch vielleicht menschlich eine interessante Komponente. Eddie Vedder, den Sänger, der war auch kürzlich im Bill Simmons Podcast zu Gast. Hat da auch wirklich einen interessanten Eindruck gemacht, viel erzählt und grundsätzlich, glaube ich, auch eine sympathische Band, Pearl Jam, einfach. Aber jetzt kommen wir einfach mal zu den harten Fakten und das ist letztendlich ja die Musik, die sie gemacht haben. Was waren so eure Highlights und Lowlights vielleicht auf dem Album, ohne jetzt euren Lieblingssong preiszugeben schon? Einfach so, was ist euch speziell auch so aufgefallen, An Besonderheiten, die das Album vielleicht zu bieten hatte für euch beim Hören?
Titel 1 beginnt für mich genau wie In the Air Tonight von Phil Collins.
Hast du wieder abgeschrieben bei mir?
Nee, aber hast du es auch aufgeschrieben? Ja. Gut, ich habe mich eben noch gewundert, ob ich alleine bin, wo das
beginnt
dann hört.
Beginnt ganz
ob das,
kurz wie In the Air Tonight.
Genau, kurz erwartet man diese Trommeln.
Aber dann ist auch voll der Grunge-Style da. Also ja, wenn man den, auch da wieder ganz schwer zu beschreiben, was ist jetzt ein Crunch-Style, ich sage immer, da reinhören, dann weiß man, was Crunch ist.
Ja, das ist so ein Geknurre, was da dann einfach so ein Kampfschreiartiges so
dieses Geknurre ganz und Besondere irgendwie, auch, wo halt auch ganz klar raushörbar ist. Also man kann gar nicht beschreiben, wie das klingt für einen, aber man weiß direkt, okay, das ist jetzt Pearl Jam so irgendwie.
Und ich war ja hin und weg in fast jedem Lied, in Gitarren-Solo, was ja heute völlig out of order ist. Ich glaube, das ist ja, das verbietet sich ja sogar, Gitarren-Soli noch in irgendwelche Titel reinzumachen. Aber das, da habe ich gesagt, jawohl, das ist es. Auch wenn es out ist. Aber
vor allem auch immer sehr, sehr schöne, tolle Gitarren-Soli, die man immer wieder sehr gerne hören kann.
Auch virtuos und teilweise auch schnell. Wobei auch langsame Soli ihren Reiz haben.
Ja, ich glaube, da war eine ganz gute Mischung auch von allem mit drin. Ne? Also da ist wirklich, da bleibt kein Gitarrenliebhaber kommt da zu kurz, weil da wirklich für jeden von allem was dabei ist. Also grundsätzlich natürlich das Album stilistisch schon sehr nah beieinander alles. Also es ist schon alles aus einem Guss, kann man durchaus sagen.
Auch teilweise, jetzt auch gerade, wo ich jetzt nochmal so mir drüber schaue, es ist alles so ähnlich, dass ich wenig Spezielles sogar zu den einzelnen Liedern raus gehört habe, weil es halt alles so in einer Stilrichtung irgendwie ist und wenig, was da so rausfällt auch irgendwie.
Bei Garden habe ich wieder Marillion gehört. Irgendwie höre ich in jedem Lied Marillion. also in jeder Gruppe, nicht in jedem Lied. Mystisch, Augen zu und fallen lassen. Das fand ich bei Garden ganz spannend. Bei Deep, das war für mich so ein Punk-Anfang. Also der Beginn war so punkartig. Und dann habe ich mir notiert, dieses Lied in zugerauchte Proberaum, leere Whiskyflasche, lange Haare und Köpfe nach unten und Headbanging. Also so stelle ich mir die Aufnahme vor.
Ja, es hat für mich auch, habe ich geschrieben, wie ein Jam hat es geklungen, als hätten die da einfach mal sowas hingerotzt und so, es blubbert so vor sich hin. Manchmal quillt sowas hoch, manchmal ist es ein bisschen ruhiger, aber das wirkt sehr, einfach so gefühlsmäßig so wenig durchdacht, also nicht negativ gemeint, aber eben sehr, einfach so aus der Situation raus.
zum Lied Oceans habe ich gelesen, dass die während der Mixing-Session vom Album haben sie irgendwie bemerkt, dass da noch ein bisschen was fehlt und dass noch ein paar Klangquellen dem Lied gut tun würden und haben dann unter anderem eine Pfeffermühle und einen Feuerlöscher benutzt, um da irgendwie noch Geräusche reinzubringen. Ich habe die verzweifelt gesucht, konnte sie aber nicht raushören, was davon jetzt eine Pfeffermühle und was der Feuerlöscher war. Also falls da jemand nähere Informationen hat oder Timestamps, wann da eben was zu hören ist, immer her damit.
Bei Oceans ganz toll, die Pauke war im Einsatz. Und wenn ich Pauke höre, kommt bei mir sofort Kamina Burana von Orf. Habt ihr schon mal gehört? Das müsste euch mal rein. Also das ist wirklich, das ist Klassik, aber ich will es auch nicht hier in die Hausaufgabe legen. Aber hört mal in Kamina Burana rein. Und wenn ihr Mut habt, tut euch die anderthalb Stunden mal an und am besten als Video. Das ist abartig und dann werdet ihr verstehen, warum ich auf Pauke stehe. Habt ihr das nicht im Musikunterricht gehabt?
Nee, wir waren in der Bläserklasse. Wir waren in der Bläserklasse, wir hatten keinen theoretischen Musikunterricht, wir haben nur gespielt.
Na doch, gegen Ende hatte ich schon Musikunterricht auch. Da haben wir sogar auch gesungen, da habe ich sehr schön gesungen. Der Herr
Imhoff, um Gottes Wille.
Der Herr Imhoff, den hattest du schon als Lehrer, oder ja, Papa?
Natürlich. Ja, der hat mir mal Quatschkopf.
Grüße gehen raus. Ja, Grüße an Herrn Imhoff.
Hallo Peter.
Der fand, dass ich gut singen konnte. Also auf meine Art. Da haben wir,
hat er da schon getrunken zu der Zeit?
Wahrscheinlich schon länger. Da hatten wir Ding gesungen, die Winterreise von Schubert. Bis heute noch. Bis heute noch für mich wirklich höchst emotional, wenn ich das höre.
Daran probiert sich ja gerade Bülent Ceylan und glaubt, das ist gut. Also bitte. Schuster, bleib bei deinen
Leisten. Aber von mir ist es wirklich gut.
Grüße an Bülent Ceylan.
Ja, genau. Und dann noch Grüße an meinen Musiklehrer zu der Zeit, Herr Israel, bei dem haben wir, bevor wir singen mussten, immer das Müsli-Ü und das Schmatz-M machen müssen.
Okay.
Dementsprechend hat mein Musikunterricht scheinbar nicht so viel Spaß gemacht wie der bei Herr Imhoff. Aber trotzdem. So,
bevor wir jetzt noch die Mathelehrer grüße etc. Zurück zum Thema Why Go. Weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist oder ob ihr das gemerkt habt. Der erste Chorus ganz kurz und eher gar nicht zu erkennen als Chorus und dann der zweite klar und eindeutig. Das ist nur, wenn man es mitliest und ihr wisst ja, ich übersetze ja oder lasse übersetzen und an der Stelle sieht man dann auch, was erst ein zweiter Chorus ist. Also das ist spannend gemacht. Sehr virtuoses und schnelles Gitarrensolo, aber sehr konfuser rhythmischer Anfang. Also da musste ich mich erstmal sortieren. Wie geht jetzt das los und was für ein Rhythmus ist es dann auch? Sehr spannendes Thema.
Das hat für mich so Anklänge von Rage Against the Machine gehabt, sowas wirklich, sowas richtig so hart, disruptiv und dann geht es aber natürlich im Refrain wird dann auch wieder das klassische Knurren, was dann auch wieder den Crunch und auch Pearl Jam auszeichnet, was dann doch wieder übernimmt letztendlich. Das heißt, am Anfang klang für mich auch wie ein extrem rausfallendes Lied, also was ganz Eigenständiges und dann ist es aber doch wieder durchaus klassisch für das, was auf dem Album so zu finden ist.
Allgemein zum Album. Ich kenne die Band, mit der ich, die ich irgendwie vor Augen habe, wenn ich das höre, weil ich habe mir halt immer so ein Bild vorgestellt. Und ich habe dann bemerkt, dass die Band, die ich mir vorstelle, Korn ist. Haben die musikalisch irgendwas miteinander zu tun? Kann man das vergleichen? Weil ich habe mir Korn auch nicht angehört, aber irgendwie, wenn ich die Musik höre, denke ich an diesen, das ist doch dieser Zotteltyp da, oder? Ja. Bei Korn. Ja. Und an den muss ich irgendwie denken, wenn ich das höre. Klingt das ähnlich?
Nee, würde ich jetzt nicht unbedingt. Es klingt jetzt nicht komplett anders, aber es hat. Ich weiß, was du meinst, auf jeden Fall.
Weil irgendwie dieses, ich weiß nicht, das ist so.
Ich mag Korn nicht, da kriegt man so Kopfweh den nächsten Tag.
Wow.
Ja, die machen doch richtig Metal, oder? Bin ich jetzt voll neben dran.
Ach, das ist schwer zu beschreiben. Die machen auch so ein bisschen
Crunch.
Ja, nee, also, das ist ja auch so wieder dieses New Metal, okay, was dann ein Stück weit mit durchkommt.
Auf jeden Fall, ja, okay, das schreit ja danach, das muss uns mal anhören. Ja,
diese Assoziation, die ich da irgendwie vom Bild her hatte, als ich das gehört habe. Lied 3, Alive, ist ja so mit eins der bekanntesten, glaube ich, von Pearl Jam. Ja, und ist mir auch direkt, das ist auch so eins, wo ich nicht weiß, wo ich es herkenne, aber ich kenne es auf jeden Fall. Und wie fand ihr das so an sich als Lied?
Ja, wild habe ich als Stichwort auf jeden Fall mal notiert. Auch ein Lied, was man schon mal gehört hat. Das Gitarrensolo ist schon sehr intensiv und irre, habe ich aufgeschrieben.
Es spiegelt die Energie der Musik und der Szene zu dieser Zeit wieder.
Oh, das ist aber schön.
Das habe ich nicht gesagt, das habe ich irgendwo rauskopiert.
Ach so, tragisch. Ich dachte schon, das könnte man dich hier mal loben.
Nein.
Und nicht immer dafür nur auf dir rumhacken für deine Musikauswahl.
Da ja, kommen wir später bei noch allem zu. Erfolg haben wir bisher 15,5 Millionen Mal verkauft. Allein in den USA 13 Millionenfach. Erstaunt es mich dann doch, dass der Video zu Jeremy war ja MTV Best Video und da war so, dass, was man halt liest, dass Vetter, dass der Erfolg gar nicht recht war. Und es war der Grund, dass es nach Jeremy für 6 Jahre keine weiteren Videos gegeben hat. Also irgendwie wollen sie da nicht so viel preisgeben und sind auch gar nicht so stolz, wenn es so Erfolge hat. Und bei Black zum Beispiel ist es so, dass die Aussage von Vetter war, das ist so persönlich, dass er es nicht als Single oder gar als Video veröffentlichen wollte. Es war ihm ganz wichtig, dass dieser Titel, der dann einer der berühmtesten auch wurde, nie ausgekoppelt wurde und auch nicht als Video verfilmt wurde.
Jetzt, weil du es angesprochen hast, das Video zu Jeremy, da geht es ja um Jeremy Dell, der sich wohl irgendwie vor seiner Schulklasse erschossen hat. Und da ist jetzt gerade vor 3 Tagen das unzensierte Video dazu erschienen, weil da war irgendwie dieser Waffen-Awareness-Day irgendwie in Amerika oder sowas. Und deswegen wurde da das Video veröffentlicht, wo man dann sieht, wie sich dieser kleine Junge in dem Video die Waffe in den Mund steckt. Vorher wurde da wohl rangezoomt, dass man das eben nicht sieht. Also jetzt sogar ein aktuelles Thema, das Musikvideo zu Jeremy.
Bei Jeremy, dieses Vibrato in der Stimme, ist euch das aufgefallen? Waren mehrere Stellen auch noch zu hören. Also ein ganz selbstständiges Vibrato, das man eher selten hört. Also gar nicht total im Vordergrund, aber schon ein leichtes Auf und Ab der Stimme. Also nee, ich sehe es an den Augen. Nee,
aber nicht aufgefallen.
Ja, ihr da draußen, ihr habt es gehört und ihr wisst, was ich meine.
Ja gut, der Eddie Vedder, der hat generell so ein bisschen so ein brummendes Vibrieren immer, wenn er singt.
Du hast sehr, sehr viel Brummen in dem Album gehört.
Knurren habe ich
Brummen und Knurren hast du.
Ja, mein Vermerk Technik zur Aufnahme ist sicher nicht optimal. Daher auch mal die Neuerscheinung Gigatone hören. Also damit mit aktueller Aufnahmetechnik wäre da mehr drin gewesen. Darum bin ich auch ein Freund davon, immer mal wieder Remastered mal anzuhören, mal zu gucken, was Tontechniker aus alten Aufnahmen machen. Mhm. Viele finden das blöd und muss nicht sein, weil man es die Zeit auch zurückversetzen will, aber ich mache das als gern mal, dass man das Original anhöre und dann tatsächlich mal gucke, was kann man da tontechnisch noch draufsetzen.
Mhm. Gut, ich glaube, die einzelnen Songs und das Album an sich haben wir jetzt, glaube ich, schon mal ganz gut umfasst. Jetzt geht's an die Highlights. An die Songs für unsere Playlists. Was habt ihr da ausgewählt und euch ausgedacht?
Genau, ich habe mich für Lied Nummer 5, Black, entschieden, weil ich es schön finde, wie sich am Ende vom Lied so alles in einen Rhythmus zusammenfügt. Und das hat mir sehr gut gefallen und deshalb kommt von mir Black auf die Playlist.
Ihr kennt es ja schon, 2 Favoriten. Warum heimgehe oder im Garten? Also Why Go Home oder Garden. Und der Winner ist Garden. Für mich das passendste Stück und mag ich auch gerne nochmal hören.
Heute waren es einiger. Für mich war es auch Garden, das Lied, was wirklich letztendlich das Schönste und Beste war. Hat für mich das meiste Potenzial auch einfach, was ich mir aktiv einfach mal so anhören würde. Hat eine schöne eingängige Melodik auch, steigert sich in sich und deswegen mein Lied auch für die Playlist. Machen wir es jetzt genauso wie beim anderen, dass wir sagen, der Album-Papst, der jeweilige Pate, darf sich aussuchen.
Patro.
Ja, darf sich noch ein zweites Lied aussuchen. da muss ich jetzt hier gerade mal kurz gucken.
Zu spät.
Okay, ich entscheide mich für Alive. Wild, irre, vorhin schon gesagt.
Und gehört ja eigentlich auch auf die Playlist. Gehört
dadurch,
auf die
Playlist. Dass es so ein legendäres Lied ist eigentlich. Dann haben wir da unsere 3 Kandidaten. Sehr und ich glaube, da sind wir da auch mit gut aufgestellt. Und können auch das Album abhaken.
Stopp.
Nein.
Wir müssen noch aufklären, wer war Mookie Blaylock?
Ah, natürlich. Ein Point Guard der Oklahoma City Thunder. Nee, ich glaube nicht Oklahoma City Thunder. Auf jeden Fall ein Basketballspieler. Mit der Trikot Nummer 10 ursprünglich sollte das Album nach dem Spieler benannt werden, aber die Plattenfirma hat die Band dann doch so rumgekriegt, dass das Album nach der Rückennummer benannt wurde. Somit kam der Name 10 zustande und das soll dann auch die letzte Information zu dem Album.
Nein, ich habe noch eine, die ist absolut spannend und vielleicht, ich hoffe, dass es der eine oder andere nicht weiß. Hört euch von Neil Young Mirrorball an. Und wenn ihr das gehört habt, wisst ihr, wer hat's gemacht? Nicht Neil Young. Also der war dabei, aber das ist tatsächlich eine Scheibe von Pearl Jam. Und veröffentlicht unter dem Neil Young.
Okay, krass.
Aber mal reinhören, man hört's auch.
Spannend. Da gab es doch jetzt nochmal einen schönen Fact da zum Abschluss, einen guten Tipp, was auch für euch vielleicht interessant sein könnte. Gut, dann dritter Anlauf. Jetzt machen wir wirklich einen Haken dahinter. Das war unser Klassiker und im letzten Abschnitt kommen wir dann zur Neuerscheinung der Woche.
Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Mit Interviews.
They have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, vorhin sind wir 14 Jahre in die Vergangenheit gereist. Jetzt reisen wir 29 Jahre in die Zukunft, kommen nämlich zu unserer Neuerscheinung. Und die kommt ebenfalls aus den USA von der ehemaligen Paramore-Frontfrau Hayley Williams und wird uns präsentiert von Sebastian.
Genau, nicht nur ehemalig, sondern die ist auch immer noch
Frontfrau von Paramore. Ich schon gedacht, hab was verpasst.
Genau, geboren 1988 in Meridian, Mississippi. Dann nach der Scheidung der Eltern nach Tennessee gezogen. Und da hat sie dann die, die späteren Bandkollegen kennengelernt von Paramore. Hayley Williams, haben wir den Namen schon gesagt? Hayley Williams, um sie geht es übrigens. Sie wurde dann von Atlantic Records unter Vertrag genommen. Eigentlich wollten die wohl mit ihr sie als Solokünstlerin aufbauen. Da hatte sie aber keine Lust drauf und wollte Teil einer Band sein. Und dementsprechend wurde dann Paramore bei einer kleineren Plattenfirma, also bei so einem Unterlabel sozusagen, unter Vertrag genommen und hat da dann die ersten Alben veröffentlicht. Genau. Das Album, was wir heute besprechen, ist Petals for Armor, das erste Soloalbum von ihr. Und sie hat es gemacht, weil sie im Bandkontext mit Paramore sich nicht so entfalten kann oder im Schreibprozess der Lieder wohl nicht so verankert ist, wie sie das gerne hätte. Und deswegen so, ich kriege ja die ganze Zeit schon Zeichen von meinem verehrten Vater, dass es falsch ist.
Bitte hier richtig stellen.
Stellen Sie es richtig.
Ich habe es nicht anders erwartet. Was ich dazu gelesen habe, ist, dass Williams unter Depressionen und posttraumatischen Belastungsstörungen leidet. Und das hat sie auch veranlasst, Paramore Mitte 2015 ein Stück weit zu verlassen, was nicht wirklich publik wurde. Und in einem Interview für Apple Music im Februar 2020 gab sie zu, Selbstmordgedanken gehabt zu haben. Und daher nimmt sie Therapiestunden. Und das Ergebnis aus diesen Therapiestunden ist das Solo-Projekt Petals for Armor. Also zwei Stories, eine Musik.
Jetzt sind wir mal gespannt, was das auf die Hörweise für Auswirkungen hatte, ob wir da dann unterschiedliche Sachen vielleicht interpretiert haben. Weil ich habe hier nämlich noch geschrieben, dass sie noch gesagt hat, dass dieses Projekt ein bisschen von der musikalischen Naivheit und Rawheit, Rawheit gibt es nicht, das Wort, oder?
Eure Rawheit.
Dass es davon quasi ein bisschen, wie sagt man auch, Gott, benefited.
Es profitiert davon.
Wir profitieren, danke für das Wort.
Also Hayley, falls du zuhörst, sag uns einfach, was jetzt für dieses Album war. Wir rätseln hier gerade. Oder wenn jemand Hayley kennt, einfach mal PN und dann zurück an uns. Das müssen wir doch bitte noch aufklären. Also das
wäre jetzt ganz wichtig. Auch
also ist sie jetzt selbstmordgefährdet oder macht sie aus Spaß Musik?
Es wurde auch in drei Teilen veröffentlicht, das Album.
Genau.
Auch ähnlich wie das, was wir in der allerersten Folge schon mal hatten von den Circa Waves, was in zwei Teilen veröffentlicht wurde, waren es hier sogar drei Portionchen, genau, in denen die Songs zu uns den Weg gefunden haben.
Genau, produziert wurde das Ganze übrigens vom Paramore-Gitarristen Taylor York, also ganz von der Band losgekommen ist sie nicht. Und ich hatte das ja rausgesucht, ohne dass ich es vorher gehört hatte. und habe auch was anderes erwartet, weil ich habe halt nur gelesen, weil Paramore ist einem ja ein Begriff, oder ja, mir das, zumindest so. Ist
eher so ein bisschen
dir auch.
Punkig auch.
Genau, und da habe ich halt auch, war ich gespannt und habe halt vielleicht auch erwartet, gerade nachdem ich auch gelesen hatte dann, dass der Gitarrist eben mitgewirkt hat sozusagen am Album, habe ich vielleicht gedacht, dass es in die Richtung geht, aber wenn man es dann gehört hat, wurde mal eines Besseren belehrt. Es hat nämlich ja, gar nichts mit Paramore zu tun eigentlich.
Also wirklich nicht mal in Ansätzen, oder? Also ich habe da wirklich gar keine...
Eine einzige Stelle habe ich gefunden bei Lied 14, Watch Me While I Bloom, am Anfang. Aber auch nur die ersten zwei, drei Sätze, wo sie singt, das ist so der Paramore-Gesang, den man eigentlich kennt. Und ansonsten ist es komplett eine andere Stilrichtung, die nicht unbedingt schlecht ist. Vielleicht schlechter als Paramore, aber trotzdem auf jeden Fall hörbar. Aber jetzt auch im Vergleich zu Pearl Jam zum Beispiel so, dass ich es auch nicht unbedingt wieder hören müsste. So, ich habe das jetzt mir angehört, aber jetzt langt es eigentlich auch wieder. Was war euer Gesamteindruck erstmal vom Album?
Mein Gesamteindruck war ja, gar nicht so positiv. Also ich hatte es eher so als so mittelmäßig empfunden, sage ich mal. Hab dann aber festgestellt, wenn ich die einzelnen Songs durchgehe, dass ich viele gute Einzelsongs hatte. Also irgendwie als Album war es für mich weniger ja, ansprechend, als die einzelnen Songs nebeneinander gestellt. Also ich hätte wirklich viele für die Auswahl zur Playlist gehabt und trotzdem hatte ich als Gesamtalbum irgendwie nicht das Gefühl, dass es wirklich überzeugend war. Also ich weiß nicht, ob das Sinn
macht. Ja, ich glaube auch so, doch, du meinst, das Album an sich so komplett hören würde ich nicht machen, aber ein paar Lieder davon in so eine Playlist, die man irgendwie wo im Hintergrund laufen lässt oder so draufpacken, das kann man auf jeden Fall machen und die nicht zwingend hintereinander hört, sondern immer mal wieder einen Song so eingeschmissen und dann ist das, glaube ich, sehr gut hörbar.
Bin ich dabei. Also einzelne Titel definitiv, aber so am Stück muss man sich schon zwingen ein Stück weit. Sehr für mich auffällig, aber das ist natürlich Geschmackssache. Ich fand jeweils den Chorus toll. Und bei der Strophe, boah, also ich finde, der hat richtig gute Idee und auch richtig Ohrwürmer im Chorus, aber Strophe waren teilweise katastrophal. Also von daher, das ist mir besonders aufgefallen. Habe ich in der Form so noch nicht groß gehört gehabt. Hayley Williams an sich hat ja ein eigenes Haarkolorationslabel. Habt ihr bestimmt auch schon gesehen. Also die macht ihr Geld auch mit Beauty. Und wurde vom Musikmagazin Kerrang von 2009 bis 2003 zur Sexiest Woman in Rock gewählt. Also von daher auch optisch tatsächlich anscheinend gut zu konsumieren. Stille, das war zu viel. Jetzt habe ich gerade Jungs. Tut mir leid, ich entschuldige mich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Ich nehme das zurück. Aber Sexiest Woman in Rock tatsächlich 2009 bis 2013. Erster Song, Simmer, der Köschel-Song, vom Gitarrist von Paramore mitgeschrieben. Fand ich ein sehr grooviges Stück, auch psychedelic zwischendrin. Aber so köscheln lassen, also damit konnte ich jetzt gar nicht so tatsächlich was anfangen. Aber ja, also. Gut gemacht.
Ich habe glaube ich, schon mal irgendwann in der ersten oder zweiten Folge so ein kleines Quiz gemacht. Ich sage jetzt ein paar Worte und ihr sagt, welches Lied ich wohl meinen könnte. Reggae, Strand, Kokosnuss.
Moment, ich muss erst blättern.
Hä? Okay.
Was, Strand, Kokosnuss?
Reggae, Strand, Kokosnuss.
Reden wir jetzt immer noch von dem Album?
Ja, wir reden noch von dem Album. Und zwar...
Taken.
Ich löse auf. Es geht um Lied Nummer 6, Dead Horse. Da hat sie dieses Eieieiei. Und da denkt man doch automatisch an so, man läuft so am Strand entlang, da steht so einer mit einer Steel Drum vielleicht noch, wo ein bisschen was spielt.
Ein bisschen Pink habe ich mir da aufgeschrieben.
Pink?
Also Pink, ja.
Pink?
Pink, Sängerin.
Pink, wie die
nicht
Sängerin.
Die Farbe, sondern die Sängerin. Ja.
Ich hatte Lily Allen, hatte ich da als Assoziation.
Ja, ist doch alles
das. Aber ja, das geht schon in eine Richtung. Aber was ich bei dem Song Dead Horse noch gerne anmerken würde, da kommen wir nämlich zum kleinen Bruch, nämlich zu unserem Wein der heutigen Folge. Der heißt nicht Dead Horse, sondern Dark Horse und ist ein Cabernet Sauvignon aus dem schönen Kalifornien von der Weinmacherin Beth Liston. Und ja, der Wein, der Name ist Programm, also Dark Horse ist ja so die Bezeichnung im Amerikanischen für einen Außenseiter, der dann am Schluss doch noch das Rennen macht und so, wenn man sagt, das ist mein Dark Horse Titeltipp bei einem Sportteam, dann ist es quasi so der Geheimtipp. Und der Wein hat auch sowas an sich, wenn man ihn kostet, dass er am Anfang gar nicht so vordergründig wirkt, aber dann doch aus dem Hintergrund sich hervorschleicht und diesen Cabernet Sauvignon aus Kalifornien.
Das ist ein Musikpodcast.
Ist der Wein der heutigen Folge. Liebe Grüße nach Kalifornien an Bestlisten.
Wohlbekommst. Habt ihr übrigens bei My Friend, siebter Song, bei 2 Minuten 11, den tollen Ausrutscher am Bass gehört?
Nee, ehrlich nicht.
Sag mal reinhören.
Das müssen wir echt mal machen.
Wird auch besser, das Lied, je länger man es hört.
Welcher Song?
My Friend, Nummer 7. War doch das, ne? Also ich bin beim richtigen Album, oder?
Ja, auf jeden Fall. Das stimmt schon.
Ja, der Wein, sorry.
Ah, der war
traurig. Also viel Rhythmuswechsel und ich habe bei 2.11 tolle Ausrutscher. Nee, nicht wirklich ein Ausrutscher, aber das war schön geslidet auf dem Bass. Also finde ich toll.
Der Song hat sich für mich insgesamt angehört, wie wenn man, also nicht Mann, aber in einem Film jemand mit einem traurigen Blick in sein eigenes Spiegelbild in einer bisschen schmutzigen Pfütze so betrachtet. So was traurig, dümpeliges.
Machst du das öfter?
Nee, das war ja eine filmische Referenz. So was kennt man ja aus Filmen, wenn jemand...
Mask Singer.
Nee.
Wenn wir aber wieder bei Referenzen sind, ich habe schon mal den Vergleich gebracht. Und zwar geht es um eine Mobilfunkanbieterwerbung. Und zwar Lied 15, Crystal Clear. Da am Beginn kann man sich vorstellen, es gibt diesen einen Mobilfunkanbieter, wo gerne mal unter Wasser so Werbung macht. Wegen Sauerstoff unter anderem auch. Und da am Anfang
ist unter Wasser bekanntlicherweise so viel Sauerstoff.
Naja, aber die Leute wissen schon, was gemeint ist. Das ist halt ein chemisches Zeichen für Sauerstoff, der Mobilfunkanbieter. Aber wir wollen hier ja keine Werbung dafür machen.
H-Quadrat.
So, genau, so ähnlich wie H-Quadrat. Bei Lied 3, Cinnamon, der Beginn und auch der Refrain. Glaubt ihr, sie hat Schmerzen gehabt dabei?
Ich könnte mich echt schießen. Cinnamon, Zimt, fängt mit Zahnschmerzen an, oder?
Ja, es muss ihr wehgetan haben. Aber es,
zweiter Spiegelstrich, nicht schön.
Ich fand es am Anfang, fand ich es auch so komisch und habe gedacht, so, was soll denn das? Aber das ist auch so ein Lied, wo mit der Zeit irgendwie hörbarer wird und so. Und dann, vor allem, die macht es ja so melodisch, dieses dass man am Ende sogar genau weiß, wie sie das macht und so mit. Jammern kann quasi, von daher.
Völliger Einspruch, also der Titel soll ja eine Ode an ihr Zuhause sein, ab 2.40 wird es auch funkig, aber der Gesang schrecklich, also ich, boah, furchtbar. Also wenn sie so ein Zuhause hat, sorry, kommt zu uns nach Mannheim-Sandhofen.
Insgesamt auf dem Album ist es doch sehr ein experimenteller, elektronischer Sound auch ja. An vielen Stellen, der mich an sehr moderne Künstlerinnen, auch wie Billie Eilish erinnert hat. Also das war teilweise echt so, dass ich gedacht habe, okay, das könnte jetzt auch wirklich original vom Billie Eilish-Album sein. An anderen Stellen war es dann aber auch wieder sehr ruhig und reduziert und hat auch so diese Traurigkeit wieder rausgehört, die wir auch in der letzten oder vorletzten Folge bei Julian Baker auf jeden Fall noch wesentlich herausgestellt
Julian
hatten.
Julian Baker, schönes Stichwort. Ja. Was fällt euch dazu ein?
Der Trauer.
Nee, ganz konkret zu diesem Album.
Ja. Hat die da mitgewirkt?
Ja, ehrlich. Scharf.
Echt?
Ja, Nummer 9, Roses, Lotus, Violet und Iris, ist der Background von Boy Genius, Julian Baker und Co.
Okay.
Ja, der geneigte Hörer, meine Damen und Herren, hat es natürlich sofort rausgehört, nachdem er in Mr. Beep gesehen hat, dass es so ist.
Da habe ich sogar Julian Baker aufgeschrieben als Referenz, nämlich, dass es letztendlich besser als Julian Baker ist, weil die Emotionen so ein bisschen nochmal rausbrechen und nicht so unterdrückt nur mitschwingen. Aber interessant auf jeden Fall zu wissen. Was man auch immer wieder gehört hat, wo man gerade noch bei den Referenzen sind, vielleicht noch eine letzte von mir. Weiß nicht, ob einer von euch das so gut kennt, aber von den Hörern mit Sicherheit jemanden Begriff Portishead, die ich lange nicht mehr gehört habe, die ich früher sehr gerne auch immer mal wieder gehört habe, wo ich auf jeden Fall mal wieder reinhören muss. Und könnte auch für den Podcast mal ein Thema werden, aber Portishead war was mir da auch immer wieder in den Sinn gekommen ist beim Hören.
Bei Lied 13, Sugar on the Rim, das hat ja sowas wie so ein Loop irgendwie, so als hätte sie oder derjenige, der das halt produziert hat, so ein Keyboard vor sich gehabt, wo auf jede Taste irgendwie so ein paar, eben immer der gleiche Sound ist und dann darüber so das Lied gemacht hat. Das war so irgendwie dieses Disco-artige, wo dann da mit entsteht, war so anders als der Rest vom Album, glaube ich. Das absolut. War so ein bisschen was, wo rausfällt aus dem Album. Insgesamt hatte ich auch so 2-3 Lieder, Zum Beispiel Leave It Alone, Lied Nummer 2, wo es mir einfach auch zu lang gedauert hat, dafür, dass so wenig in den Liedern passiert teilweise. Also da hätte man gerne mal lieber ein Minütchen oder so vom 5 Minuten und 20 Sekunden Lied wegnehmen können oder halt mehr im Lied machen können in dieser langen Zeit, die man
hatte. Ist mir bei Nummer 10, Why We Ever, genauso aufgefallen. Bei 2 Minuten denkt man, der Song läuft aus, dann wäre auch gut gewesen.
Und dann plötzlich dann kommen wir
2 Minuten weiter.
Wo aber auch wie ein anderer Song klingt, ja, so genau, fast.
Ja. Aber was heißt unnötig? Also wir sitzen hier und urteilen über Musik, also es steht uns gar nicht zu. Aber das ist ja nur unsere individuelle und einzelne Meinung dazu.
Genau, ich glaube, viel mehr haben wir nicht zu sagen zum Album, oder?
Ja, bei Sudden Desire müsste man, glaube ich, tatsächlich nochmal erwähnen. Nehmen Sie den Elefanten bei der Hand und halten Sie ihn fest. Deutsche Übersetzung.
Schöne Textzeile, die
da immer. Ich möchte nicht mit einem Elefanten in der Hand spazieren gehen.
Vor allem, wo nimmt man Elefanten an die Hand, wenn man mit dem spazieren geht?
Kein Kommentar.
Ja, das ist, aber das ist letztendlich die entscheidende Frage.
Eben. Weil auf 2 Beinen laufen kann er nicht, ja. Aber anderes Thema.
Du kannst auch die Pfote, sage ich jetzt mal, vom Elefant schlecht greifen mit einer menschlichen Hand. Ja. Also den höchsten.
Also der hat sehr lange Fußnägel.
Ja, weiß auch nicht, wie griffig das an sich
ist. Also jedenfalls, meine Damen und Herren, waren die Choruses immer die Bringer in allen Themen. Hören Sie nicht auf die anderen 2, bitte.
So, dann gehen wir nochmal ganz konkret rein.
Wie ist das Haarkolorationslabel? Um es nochmal kurz zu erwähnen.
Weiß ich nicht.
Good Dai Young.
Good Dai Young.
Aber mit Y oder was?
Mit Y.
Geil.
Hammer. D-Y-E
Young. Das ist richtig
gut. Aber das lässt auf die Belastungsstörungen tatsächlich posttraumatisch auch schließen.
Aber schon auch.
Ich finde, das ist ein gutes Wortspiel. Ja.
Nun, aber er braucht keine Koloration. Also von dem
direkt rein ins Thema, also ins abschließende Thema. Welcher Chorus hat dir denn am besten gefallen? Weil der Rest von den Liedern, mit dem konntest du ja nichts anfangen.
Also beim Blumen-Metapher-Album von Hayley Williams gab es wie immer 2 Favoriten. Das Tote Pferd und Glasklar. Und gewonnen hat für mich Glasklar, Crystal Clear.
Das glaub ich doch nicht. Da haben wir schon wieder eine Übereinstimmung.
Keine gute Folge.
Und auch wieder zwischen uns beiden. Für mich auch Crystal Clear, der beste Song des Albums. Hat einfach für mich auch nochmal einen schönen Abschluss gebildet. War einfach sehr schön, einfach vom Aufbau her. Das hat so eine Steigerung in sich drin gehabt. Tatsächlich auch mein 2. Platz, Dead Horse. Von daher warten wir jetzt mal ab, was unser Albumpate oder unser Albumpapst.
Benjamin, um beim Elefanten zu bleiben.
Ja, Benjamin.
Mein Favorit ist das erste Lied, Simmer. Das habe ich auch mit Abstand am öftesten gehört, glaube ich, von dem Album. Deswegen kommt das auf jeden Fall auf die Liste. Und dann, weil ich es ja vorhin auch schon mal erwähnt habe, Reggae, Strand, Kokosnuss, dann packen wir Dead Horse auch noch drauf. Das war bei euch beiden mit in der engeren Auswahl.
Super.
Und dann machen wir das einfach und haben 3 tolle Lieder auf der sehr tollen Playlist des Familienalbum-Podcasts, die auf Twitter bestimmt von uns nochmal geteilt wird, damit jeder dieser Playlist auch folgen kann und immer unsere Favoriten mithören kann.
Zwitschert einfach mal mit und gebt uns mal Feedback. Wir hätten gern mal einfach gewusst, wie kommt das alles so an, was wir hier von uns geben.
Ja.
Also von daher Feedback, 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 Feedback.
Genau, Twitter, Facebook, Instagram oder familienalbum.podcast@gmail.com. Sind wir sehr gespannt auch einfach, was so die Meinung des Volkes ist.
Auch für die Winzer wären wir noch offen. Also wenn jemand den Wein der nächsten Folge sponsern möchte, auch da persönliche Nachricht über diese Kanäle und dann geben wir auch unsere Adresse bekannt.
Genau. Gut, das waren die 3 Alben der heutigen Folge.
Ich freue mich so auf die Hausaufgabe.
Ja, da freuen wir sich wirklich immer sehr drauf.
Das ist immer so ein kleines Highlight nochmal der Folge. So zum
wir Schluss. Brauchen einen Trommelwirbel dafür, der ist auch GEMA-frei.
Kümmere ich mich drum.
Okay, aber heute erstmal ohne Trommelwirbel. Wo wollen wir anfangen? Wer will als erstes raus?
Immer der so fragt.
Okay, dann komme ich als erstes raus. Ich habe die Neuerscheinung.
Da hattest du angekündigt, dass es was Besonderes für mich ist, gell? Dass es mir gefällt. Oder hast du dich nochmal umentschieden?
Ich glaube, dass es euch beiden gefällt. Also ich habe das vor 2-3 Wochen oder so entdeckt. Ich höre ja jede Woche immer in die Neuerscheinungen rein, was so kommt. Muss sagen, dass es in den letzten, also dass es jetzt für die Folge extrem schwer war, sich zu entscheiden, weil es ein paar richtige Bretter gab, also auch große Neuerscheinungen. Unter anderem Lady Gaga hat ein neues Album veröffentlicht, was auf jeden Fall eine große Nummer ist. Habe ich jetzt auch noch nicht so im Detail reingehört. Run the Jewels haben ein neues Album veröffentlicht, was vom ersten Eindruck her mega ist. Also Run the Jewels eh, ja, eine Band, die ich sehr gern höre, oder ein Künstler, den ich sehr gern höre, wo auf jeden Fall ich auch mir vorstellen kann, dass es hier nochmal ein Thema wird. Was es letztendlich geworden ist, ist eine Nummer kleiner als die beiden eben genannten Künstler. Und zwar geht es um eine Band, die so ein bisschen, ja, ich sag mal, die bewegen sich im Spannungsfeld zwischen Bilderbuch und den Bee Gees. Und zwar geht es um die Band Das Moped mit ihrem Album Erstaunlich Klar. Und okay. Also ich habe das gehört und ich bin wirklich hin und weg. Ich habe das so oft gehört, jetzt seit es rausgekommen ist. Und ich bin echt gespannt, was ihr da davon haltet. Und mir gefällt es wirklich extrem gut. Mir gefällt es, glaube ich, besser, als es mir gefallen sollte. Aber es ist wirklich super gut.
Deutsch?
Ist deutschsprachig. Ist eine Dreierkombination. Ich glaube, die kommen hier sogar aus der Pfälzer Ecke oder so. Und ja, also wirklich ein tolles Album.
Also als Motorradfahrer das Moped. Treffer. Doch. Geht es auch ohne Helm?
Ja, mit Sicherheit.
Dann mach du doch am besten mal weiter.
Okay. Wir gehen zurück und zwar 47 Jahre.
Die Überraschung übrigens kommt von dir, oder? Nee, nein, der Klassiker.
Ich habe ja die Überraschung. 47 Sorry. Jahre zurück, muss man vorher sagen. Wir befinden uns am Datum 24. März 1973. Insider wissen, was kommt. Meine Empfehlung, die ist bitte auch ernst zu nehmen und der ist auch Folge zu leisten an der Stelle. Bitte 42 Minuten am Stück Zeit reservieren. Bitte Augen zu, Kopfhörer auf und dann begeben wir uns zur Dark Side of the Moon von Pink Floyd.
Hui.
Und bitte bei dem Album dran denken. Hui. 1973.
Das wird schön. Glaube ich.
Habt ihr das schon mal gehört? Ja, ein Titel kennt ihr daraus, das ja, ist mir völlig klar. Ich sage nur Registrierkasse oder Glocken und Wecker. Aber tatsächlich ist wichtig, 42 Minuten sich Zeit zu nehmen und Auge zu und wirklich versinken und dann dran denken, wir befinden uns wirklich 47 Jahre zurück. Also
da freu ich mich drauf. Echt
hörenswert.
Ja, ich glaube, das... Das wird eine schöne Woche.
Also ich wollte eigentlich mal Million.
Schöne zwei Wochen. Genau, ich, jetzt habe ich schon wieder Angst, wenn ich das sage, weil es keine Angst, keine Depressionen im Spiel, aber Einzelkünstler.
Belastungsstörungen vielleicht.
Nein, auch nicht. Jetzt gerade vor einer Woche, glaube ich, auch das zweite Album veröffentlicht. Das erste Album kam 2018 raus, war eins der meistverkauften Alben in Deutschland. Ohne Marketingbudget das Ganze geschafft, ohne Label, unter Ausschluss der Charts.
Ich weiß es.
Trotzdem vom Bundesverband der Musikindustrie eine goldene Schallplatte bekommen.
Also nächste Woche wird Überlänge, das kann ich jetzt schon mal sagen.
Es geht um das Album Nie von Finn Kliemann. Euch als Hinweis schon mal auf Join, der Streaming-Plattform, gibt es den Film zu dem Album. Ich habe ihn schon mal angeguckt, macht es auch unbedingt einfach um die, ja, ums, die Geschichte so ein bisschen dahinter zu erfahren. Und das ist meine Wahl, Nie von Finn Kliemann.
Kennst du Finn Kliemann,
Papa? Noch nie gehört, ich bin jetzt
gerade wieder öffnet sich da vielleicht eine Welt.
Ja, also ja. Finn Kliemann ist so ein, ich sag mal, ein Internetmensch,
ja,
der so irgendwie alles macht. Also es ist auch so ein Unternehmer, kann man auch sagen.
Ja, ich glaube, aktuell einer der größten Maskenproduzenten in Europa oder so, für so Atemschutzmasken.
Ja, der macht immer gerade alles, worauf er gerade Bock hat und so. Und hat dann auch einfach mal zwischendrin ein Album gemacht. Also das ist echt ein krasser Typ.
Der deutsche Elon Musk oder was?
Ja, ohne Scheiß so in der Art.
Ungefähr. Also
das ist echt, das habe ich
auch schon öfter gehört. Weiter mein Horizont hier in diesem Podcast, finde ich toll.
Ja. Also das wird, glaube ich, eine coole Woche nächstes Mal.
Genau.
Da wird es echt einiges zu besprechen geben. Also nicht nächste Woche, sondern in zwei Wochen. Immer jeden zweiten Donnerstag sind wir für euch da. Und ja, da freuen wir uns jetzt schon drauf, würde ich sagen. Habt ihr noch irgendwelche abschließenden Worte?
Kurze Werbung in eigener Sache. Ich habe dich letztens gefragt, ob das okay ist. Wer mal wissen will, warum ich der Musiker genannt werde, der kann mal auf Instagram oder so die Band Black and White September anschauen. Da bin ich nämlich Gitarrist. Wir sind jetzt gerade dabei, so nach und nach unsere ersten Songs aufzunehmen. Auf YouTube gibt es von uns auch die ersten zwei Songschnipsel. Gerne mal anhören. Und damit endet die Werbung.
Ja, macht es auf jeden Fall. Ist empfehlenswert.
Auf jeden Fall reinhören, rentiert sich. Und ich hoffe, dass wir irgendwann mal tatsächlich auch ein Album von euch besprechen.
Bestimmt.
Bis dahin haben wir noch 2 Tage Zeit oder 3 Tage, aber aufnehmen, ich kann nur jedem raten, tatsächlich reinzuhören. Und ansonsten, Christoph, Winterreise, vielleicht auch noch einen Produzent finde und dann...
Vielleicht nehmen wir da auch was
auf. Klar, das wäre eine gute Kooperation. Christoph featuring Black and White September mit der Winterreise 2020. Das Ganze vielleicht ein bisschen aufgepeppt, vielleicht mit ein bisschen Rap oder so.
Keine Angst da draußen, das ist alles nur Spaß.
Ja, wer weiß. Aber ich würde sagen, bevor wir noch ganz abdriften und noch andere komische Ideen hier aussprechen, würde ich sagen, beenden wir das hier und verabschieden uns.
Bleibt gesund.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss. Musik macht Menschen unsterblich. Aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de. Dir hat dieser Musikpodcast gefallen? Dann abonniere, bewerte und empfehle ihn weiter. meinmusikpodcast.de, Deutschlands erstes Musikpodcast-Portal. Von ABBA bis Zappa. Hast du selber einen Musikpodcast und willst ihn bei uns kostenlos hosten? Klicke einfach meinmusikpodcast.de/meine-podcasts. meinmusikpodcast.de, Deutschlands erstes Musikpodcast-Portal.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.